Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackbox, der Psycrime Podcast. Heute sprechen wir über ein, wie wir finden, sehr, sehr wichtiges Thema und auch mal, würde ich sagen, zu teilen, oder ziemlich dolle, auch ein politisches Thema. Heute geht es nämlich um Femizid. Bevor wir allerdings, wie immer, in die Folge starten, haben wir mal wieder eine Hörernachricht dabei, die wir heute nochmal gerne mit euch besprechen würden und deren Frage wir gerne beantworten würden.
Ja, und zwar hat eine Person von euch uns geschrieben zu einer unserer letzten Folgen, nämlich zu der Folge I Just Killed My Dad. Und zwar: Hallo ihr Lieben, vielen Dank für eure Folge zu I Just Killed My Dad. Ich fand sie erschütternd und gleichzeitig unglaublich faszinierend, vor allem, weil sie so viele psychologische Fragen aufwirft. Aber eine Sache lässt mich seitdem nicht mehr los. Wie urteilt man über jemanden, der nie wirklich die Chance hatte, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen? Anthony wurde isoliert, kontrolliert, offenbar emotional manipuliert, fast sein ganzes Leben lang. Er hatte keine Schulbildung, keine Sozialkontakte, keine Möglichkeit, in Anführungszeichen normale moralische Maßstäbe zu entwickeln. Kann man in so einem Fall überhaupt von echter Schuldfähigkeit sprechen? Oder müsste man eher sagen, dass er gar nicht wusste, wie man anders handelt? Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Wo verläuft die Grenze zwischen Verantwortung für die eigene Tat und Opferrolle durch jahrelange psychische Gewalt? Was denkst du?
Ich finde es eine richtig, richtig gute Frage. Vielleicht für diejenigen, die Folge noch nicht gehört haben. Dicke Empfehlung, hört sie euch gerne noch an. In der Folge geht es um Anthony Templet, der seinen Vater erschossen hat, wo erstmal die Frage kam, warum hat er das gemacht? Und im Verfahren kam allerdings raus immer mehr, dass sein Vater ihn wirklich jahrelang psychisch und auch körperlich misshandelt hat. Die Frage, ob man da sagen müsste, dass er gar nicht wusste, wie man anders handelt, ich glaube, die würde ich beantworten mit, da stimme ich nicht so sehr zu, denn ich würde viel eher sagen, dass er nicht einsichts- oder steuerungsfähig war, sondern vielmehr sich schon des Unrechts seiner Tat bewusst, aber keinen anderen Ausweg gesehen hat. Was, finde ich, was anderes ist, als zu sagen, dass man nicht weiß, wie man anders handeln kann, sondern eher, na wohl, da geht es ja dann nicht um die Einsichtsfähigkeit. Also ich bin mir sicher, er wusste schon, dass es falsch ist, was er da macht, also dass es rechtlich nicht in Ordnung ist und dass man eigentlich niemanden erschießt. Aber in dem Moment, denke ich, sah er sich gezwungen, um eben aus dieser Situation rauszukommen, die quasi ja sein Leben war.
Ja, ich würde tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen und überlegen, inwieweit die tatsächliche Situation ihm also wirkliche Alternativen gelassen hat. Wenn man überlegt, in welcher Situation er sich befunden hat, und damit will ich nicht sagen, dass der Mord an seinem Vater oder die Tötung seines Vaters alternativlos im Allgemeinen gewesen wäre, sondern in seinem spezifischen Fall hat er schon so viele unterschiedliche Sachen versucht und ausprobiert, dass man von, würde ich sagen, subjektiver Alternativlosigkeit sprechen kann. Wie du gerade auch schon gesagt hast. Ich finde allerdings, es entbindet ihn nicht von der Verantwortung für die eigene Tat.
Nee. Ich würde auch sagen, also wenn hier nach Schuldfähigkeit gefragt wird, wenn ich in diesem Fall Gutachter wäre und die Information hätte, die ich eben zu diesem Zeitpunkt jetzt habe, hätte ich jetzt keinen Grund dafür gesehen, ihn als nicht schuldfähig einzustufen. Denn ich glaube, er war durchaus in der Lage, wie gesagt, zu wissen, dass es falsch ist, was er tut an sich und sich danach zu steuern.
Ja.
Und dadurch, dass das bei ihm vorhanden war, diese Fähigkeit, muss man schon davon sprechen, dass er schuldfähig war.
Ja,
ich glaube halt, worüber wir dabei sprechen, wenn es heißt, dass es für ihn subjektiv gesehen keine andere Alternative gab, dann reden wir da eher von seinem Motiv, was ja für uns auch nachvollziehbar bis zu einem gewissen Grad ist. Aber Schuldfähigkeit, die ist auf jeden Fall gegeben gewesen, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, es sind so zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist die rechtliche bzw. forensische Perspektive, zu sagen, liegt Schuldunfähigkeit oder eingeschränkte Schuldfähigkeit vor? Und da würden wir beide sagen, nein. Und die andere Frage ist, finde ich, eher so eine philosophisch-moralische Frage. Wie viel Verantwortung trägt jemand,
ja,
wenn du jetzt sagst, man stellt die Person vor ein moralisches Gericht oder für ein philosophisch-moralisches Gericht und würde sagen, wie viel Verantwortung hat diese Person für die eigene Tat und wie viel davon ist aus dieser Opferrolle durch die psychische Gewalt entwachsen und durch die subjektiv empfundene Alternativlosigkeit. Und ich finde, das ist eine total spannende Frage, weil den forensischen Kontext, den kann man sehr eindeutig beantworten. Aber ich finde, es legt im Grunde wieder den Finger in die Wunde von, kann jemand Verantwortung und muss jemand Verantwortung übernehmen für die eigenen Taten, auch wenn er selber ganz lange Opfer von etwas war. Und ich finde, das ist irgendwie ein Thema, das wir wirklich häufig im Podcast auch immer wieder diskutieren und wo ich auch persönlich immer wieder merke, dass meine Emotionen mir ein anderes Gefühl zu etwas habe, als meine rationale Meinung dazu ist. Also, dass ich in mir drin selber auch so eine Dissonanz empfinde. Und ich glaube, in diesem spezifischen Fall von Anthony spitzt sich das für mich noch weiter zu, weil er so jung war.
Ja.
Und bei einem Erwachsenen, der in einem schwierigen Kontext und einem schwierigen Umfeld aufgewachsen ist und dann Jahre später Straftaten begeht, da sage ich, also du hast 100% die komplette Verantwortung dafür zu übernehmen, weil es ist unfair, ja. Aber es ist deine Verantwortung und deine Aufgabe als Erwachsener, dich um dich selber zu kümmern. Es hat niemand anderes mehr den Job, sich um dich zu kümmern, egal was in deiner Vergangenheit passiert ist. Und das ist unfair und das ist brutal und das ist schmerzhaft, aber es ist leider auch Realität.
Ja.
Und in seinem Fall war er aber ja noch so jung, dass ich mir denke, also er war zwar ein Teenager, aber er hat noch nicht die komplette Verantwortung in Anführungszeichen für sich selbst, weil er noch so jung war und eigentlich deine Eltern oder die Eltern in dem Moment mit Verantwortung tragen für solche Dinge, also für deine Entwicklung und immer noch darauf einwirken können sollten.
Ja.
Wobei man jetzt im weitesten Sinne wieder darüber diskutieren kann, wie viel Einflussvermögen du wirklich bei Teenagern noch hast. Aber weißt du, wie ich meine, auch von der Hirnentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung her,
ja,
würde ich prinzipiell sagen, ja, er muss die Verantwortung dafür übernehmen, denn er hat diese Entscheidung getroffen und hat das gewählt. Und auf der anderen Seite muss man irgendwie aber auch im Kontext im Kopf behalten, dass diese subjektiv empfundene Alternativlosigkeit auch genauso real für ihn sein kann,
ja,
wie die Verantwortung für die Tat sein muss.
Ja, ich bin voll bei dir, dass er eben minderjährig war, spielt da schon noch mal rein. Wenn man ihn jetzt allerdings ja als jungen Erwachsenen sieht, also ich bin voll bei dir. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch so einen Gedanken von, irgendwie habe ich ein Problem mit ihm, die Verantwortung dafür abzusprechen. Denn
ja,
ich weiß nicht, weil in meinem Verständnis ist, Verantwortung für was übernehmen heißt auch hinter was stehen und dafür gute Gründe haben so in dem Moment. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht ganz abstrus werde. Und ich finde irgendwie, dass in seinem Fall ist es ja durchaus nachvollziehbares Verhalten gewesen. Ne? Also ich meine, ich glaube, ich spreche da für uns und für, soweit ich weiß, alle Hörer, die uns nach dieser Folge geschrieben haben, dass dieser Fall bei uns eher Mitgefühl ausgelöst hat und auch das Urteil von 5 Jahren Bewährung in uns allen eher eine Erleichterung, eine Freude für Anthony ausgelöst hat, weil alle mitgespürt haben, in was für einer Situation er sich jahrelang befunden hat. Und er hat da mehr oder weniger bewusst und überlegt diese Entscheidung getroffen. Und für diese Entscheidung gab es einen Grund. Er hat das nicht einfach so gemacht und war unzurechnungsfähig oder so. Und von daher fände ich es fast auch schon ein bisschen unfair in dem Moment, ihm die Verantwortung dafür wegzunehmen. Denn er hatte Gründe für das, was er getan hat.
Ich weiß, was du meinst. Es degradiert ihn als Person zu sagen, er wusste nicht, was er tut.
Genau, denn ich würde sagen, jemand, der jahrelang in so einer Situation ist und dann eben, klar, subjektiv keinen anderen Ausweg findet und dann so einen Befreiungsschlag macht, dann finde ich, kann man nicht sagen, diese Person wusste ja nicht, wie was passiert um sie rum oder warum sie das gemacht hat oder so. Ich glaube, er wusste ganz genau, warum er das gemacht hat, und das will ich ihm auch nicht absprechen.
Ja, und ich finde, was man auch berücksichtigen muss, sind ja die tatsächlichen Umstände der Tat. Also wie das Ganze abgelaufen ist in dieser Bedrohungssituation, die für ihn subjektiv sich lebensgefährlich angefühlt hat.
Mhm.
Und das ist ja auch noch mal was, er hat ja nicht eines Morgens beschlossen, so heute bringe ich meinen Vater um. Sondern es ist ja auch aus dieser Situation und der Dynamik dieser spontanen Situation entstanden. Und das, finde ich, spielt auch noch mal eine große Rolle. Aber ja, also ich würde ihm auch in keinem Fall die Verantwortung dafür absprechen. Und ich finde aber auch, dass diese Frage nach der Grenze zwischen Verantwortung für die eigene Tat und Opferrolle durch jahrelange psychische Gewalt, ich finde gar nicht, dass das nur eins davon da sein kann.
Mhm.
Und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was wir irgendwie beide gesagt haben. Ich glaube, wir haben da eine sehr ähnliche Perspektive, dass man sowohl Verantwortung für die eigene Tat übernehmen kann und muss in seinem Fall, als auch gleichzeitig diese Opferrolle durch diese psychische Gewalt haben kann und ein nachvollziehbares Handeln an den Tag legt, auch wenn das nicht heißt, dass man das richtig finden muss.
Ja, ich finde, das kann man gut so stehen lassen. Ich fand es eine sehr spannende Frage, aber als du die gerade vorgelesen hast, ich hatte die noch nicht gelesen nämlich und war gerade so richtig so,
ja,
spannend. mein Gehirn hat ein bisschen gerattert.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Frage. Und ihr könnt uns natürlich alle immer gerne schreiben, zum Beispiel bei Instagram. Da heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. Und wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann gebt uns gerne überall 5 Sterne und positive Bewertungen. Und übrigens, fällt mir gerade ein, kann man bei Spotify unter die Folgen auch Kommentare schreiben. Und auch da gucken wir natürlich rein. Das heißt, ihr könnt uns eure Theorien natürlich auch in die Kommentare von Spotify schreiben.
Und damit würde ich sagen, gehen wir weiter zu unserem Thema der heutigen Folge. Ich habe es ja gerade schon kurz angeteasert. Heute wird es um das Thema Femizide gehen. Bevor wir starten, würden wir gerne einmal noch darüber sprechen, was genau wir mit Femizid eigentlich meinen, was genau ist die Definition von Femizid. Femizid bezeichnet die gezielte Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Der Begriff wurde in den 1970er Jahren von feministischen Aktivistinnen und WissenschaftlerInnen geprägt, vor allem am Anfang in Lateinamerika, wo Morde an Frauen zu dieser Zeit auch sehr häufig ungestraft blieben. Inzwischen ist der Begriff international anerkannt, auch von der UNO und der UN Women. Und für uns ist dieses Thema sehr präsent nochmal geworden. Das ist unabhängig davon, dass es natürlich in den Medien immer mal wieder präsent ist und dass Femizide in Deutschland, glaube ich, nahezu täglich stattfinden. Darüber sprechen wir später nochmal genauer. Wurde es für uns nochmal deutlich, als wir beide, ich diesmal auf Empfehlung von Babsi, die Serie Adolescence auf Netflix geschaut haben, die da jetzt ganz neu und, glaube ich, auch aktuell auf Platz 1 ist. Ich habe die Serie gesehen und danach hat mich dieses Thema Femizide tatsächlich erstmal nicht mehr losgelassen. Und dann haben wir gesagt, irgendwie fühlt sich das gerade passend an, darüber mal im Podcast zu sprechen.
Ja, und auch wichtig, vor allen Dingen, weil das Thema Femizid zwar oder auch der Begriff und alles, was dahinter steht, ein häufiger diskutiertes Thema ist, aber für unser Empfinden immer noch nicht häufig genug besprochen wird.
Hm.
Und wir ja auch schon unterschiedliche Folgen zu dem Thema gemacht haben, also zum Thema Femizid, zum Thema häusliche Gewalt, aber auch zu dieser Inselkultur.
Hm. Ja, die dann natürlich auch zusammenhängt.
Genau, die damit zusammenhängt. Oder damit, also auf jeden Fall mit Femiziden und Frauenhass zusammenhängt. Und für uns ist einfach total wichtig, dass wir mehr darüber sprechen, dass das Thema mehr in den Vordergrund gerückt wird. Und dass am Ende des Tages niemand mehr behauptet, denn das gibt es immer noch, dass das kein Problem wäre.
Mhm. Oh ja, das stimmt. Dass es nicht so ist, dass es ja nur eine häusliche Gewalt ist oder einfach nur ein Mordfall oder einfach nur ein Totschlag. Und dabei ist es so viel mehr und teilweise auch strukturell, was unser Fall, den wir heute dabei haben, sehr gut darstellt. Wir haben euch heute einen Fall mitgebracht, der natürlich beispielhaft für tausende andere Femizide auf der Welt steht. Dieser Fall allerdings ist deswegen besonders, da er zum einen weltweiten Aufschrei verursacht hat und zum anderen sehr eindeutige strukturelle Inhalte hat. Und deswegen haben wir uns entschieden, genau diesen Fall heute stellvertretend für alle Femizide mitzubringen. Pinar ist 27 Jahre alt. Eine Frau mit einem schmalen Gesicht, dunklen Augen, klugem Verstand. Und Träumen, die größer sind als die engen Gassen ihres Heimatdorfes in der Türkei. Sie sieht ihre Zukunft in London, New York. Als Wirtschaftsstudentin will sie Gouverneurin werden, vielleicht auch Bürgermeisterin. Ein ambitionierter Lebensplan, der in ihrer traditionellen Familie an manchen Stellen auch mal kritisch gesehen wird. Doch ihre Eltern stehen hinter ihr, unterstützen ihre Tochter, die sich aus den Strukturen ihres kleinen Heimatdorfes gelöst hat, mittlerweile in einer Universitätsstadt studiert und ihren Platz selbstbestimmt und eigenständig in dieser großen Welt suchen und finden will. Obwohl Pinar nicht mehr jeden Tag mit ihren Eltern und Geschwistern verbringt, besteht zwischen ihnen regelmäßiger Kontakt. Sie berichtet ihnen von ihrem Leben in Mula, von ihrem Nebenjob in einem kleinen Café. Ihre Geschwister verfolgen ihr Leben außerdem auf Social Media. Dort interessiert sie sich sehr für gesellschaftliche Themen, vor allem für Frauenrechte. Neben ihrer engagierten Art wird sie von ihren Freunden und ihrer Familie für ihre liebevolle, freiheitsliebende und lebensfrohe Art geschätzt. Am 16. Juli 2020 telefoniert sie mit ihrer Schwester, sagt ihr, dass sie nun ins Einkaufszentrum gehen wolle, sie habe noch einige Dinge zu erledigen. Es ist das letzte Gespräch, das Pinar mit ihrer Familie führen wird. Danach ist sie nicht mehr zu erreichen. Ihre Familie schreibt ihr, ruft sie an, spricht ihr auf den Anrufbeantworter. Doch von Pinar fehlt von diesem Tag an jede Spur. Sorge macht sich in ihrem Elternhaus, in dem kleinen Heimatort breit. Ihre Mutter und ihre Schwester reisen nach Mula, befürchten das Schlimmste. Doch auch als sie dort ankommen, bleibt Pinar verschwunden. Die Polizei wird alarmiert, mehrere Menschen machen sich auf die Suche nach der 27-Jährigen. Freunde von Pinar werden befragt, sie berichten von einem Mann, mit dem Pinar sich getroffen habe. Einige glauben sich zu erinnern, mitbekommen zu haben, dass Pinar sich von diesem Mann getrennt habe und dieser die Trennung nicht habe akzeptieren wollen. Er habe sie immer wieder kontaktiert, war aufdringlich und auffallend fordernd. Am 21. Juli 2020, 5 Tage nach Pinars Verschwinden, wird ihre Leiche gefunden. Verborgen in einem Waldstück liegen ihre sterblichen Überreste in einem Metallfass. Erst erkennt man nicht, dass es sich bei diesem Fass um ein Gefäß für eine Leiche handelt, denn es ist über und über mit Beton gefüllt. Die spätere Obduktion ergibt, dass Pinar Gültekin geschlagen, gewürgt, bei lebendigem Leib verbrannt, anschließend in das Fass geworfen und mit Beton übergossen wurde. Um herauszufinden, wer der jungen Frau das angetan hat, analysieren die Ermittler Pinars Mobilfunkdaten. Sie überprüfen, mit wem sie zuletzt in Kontakt war und stoßen wieder auf den Namen des Mannes, von dem schon ihre Freunde berichtet haben. Der Ex-Freund, der das Ende der Beziehung nicht habe akzeptieren wollen. Cemal Metin Avcı, 32 Jahre alt. Barbesitzer, verheiratet, Vater. Den letzten Hinweis, den die Ermittler brauchen, um Avcı festzunehmen, bilden die Aufnahmen der Sicherheitskameras einer dem Waldstück nahegelegenen Tankstelle. Auf dieser ist Avcı zu sehen, wie er einen Benzinkanister an einer Tankstelle kauft, kurz nachdem Pinar laut Gutachtern zu Tode gekommen sein muss. Avcı wird festgenommen und verhört. Die Polizisten konfrontieren ihn mit den Beweisen, die sie mittlerweile gegen ihn gesammelt haben, und er gesteht. Berichtet, er habe Pinar getötet, ja, weil sie sich von ihm getrennt habe und nicht mehr bereit gewesen sei, diese Entscheidung zu überdenken. Daraufhin habe er sie bewusstlos geschlagen, erwürgt, in ein Fass gesteckt, verbrannt und mit Beton übergossen. Alles, um sie verschwinden zu lassen. Aus Eifersucht, aus verletztem Stolz. Der Schmerz, den Pinars Familie in dieser Zeit durchlebt, ist unermesslich. Er hält an, als im November 2020 der Prozess gegen Cemal Metin Avcı beginnt. Die Anklage lautet Mord. Auch sein Bruder, seine Eltern, seine Ex-Frau und sein Geschäftspartner stehen zu diesem Zeitpunkt in Verdacht, ihm bei der Tat geholfen bzw. Beweise vernichtet zu haben. Schnell ist klar, Avcı wird des Mordes für schuldig befunden. Für einen solchen Straftatbestand sieht das Gericht eine erschwerte lebenslange Freiheitsstrafe vor. Doch Avcı hat Glück. Das Gericht sieht im Fall der Tötung von Pinar Gültekin eine unrechtmäßige Provokation vorliegen. Das bedeutet, dass die Richter annehmen, Avcı sei durch das Verhalten von Pinar in einen emotional aufgewühlten Zustand versetzt worden, der seine Tat beeinflusst habe. Dies wirkt sich strafmildernd auf die Festsetzung der Strafe aus, sodass Avcı am Ende das Gerichtsgebäude mit einer Aussicht auf 23 Jahre Freiheitsentzug unter erschwerten Haftbedingungen verlässt. Die Vorwürfe gegen seinen Bruder, seine Eltern, seine Ex-Frau und seinen Geschäftspartner werden aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Ein Aufschrei geht nicht nur durch Mullah, sondern durch die Türkei, durch die Welt. Die Entscheidung wird von vielen als Verharmlosung von Gewalt gegen Frauen und als Versagen des Justizsystems angesehen. Das Vorliegen einer unrechtmäßigen Provokation impliziere eine Schuldzuweisung an das Opfer und könne andere Täter potenziell zu ähnlichen Strategien vor Gericht ermutigen. Außerdem wird das Urteil als gefährlicher Präzedenzfall angesehen, der die Ernsthaftigkeit von Femiziden und generell von Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft und im Rechtssystem in Frage stellt. Der Anwalt der Familie spricht von einem Skandal, von einer Justiz, die sich selbst verraten hat. In mehreren türkischen Städten kommt es daraufhin zu Demonstrationen. Frauenrechtsgruppen und Aktivisten gehen auf die Straßen, um gegen das Urteil zu protestieren und strengere Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen zu fördern. Auf Social Media äußern tausende Menschen weltweit ihre Empörung und zeigen mit Hashtags wie Hashtag Pinar Gültekin ihre Solidarität mit Pinar und anderen Opfern von Femiziden. Auch Politiker, Künstler und andere Personen des öffentlichen Lebens melden sich bezüglich dieser Gerichtsentscheidung zu Wort. Sie verurteilen das Gericht öffentlich und fordern eine Überarbeitung der Gesetze sowie eine konsequentere Umsetzung der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Die weltweite öffentliche Empörung zeigt Wirkung. Das Verfahren gegen Cemal Avcı wird vor der vierten Strafkammer des Regionalen Gerichts in Izmir erneut aufgenommen und verhandelt. Bei Überprüfung des Urteils gegen Avcı kommt das Gericht diesmal zu dem Schluss, dass die Anwendung des Provokationsrabatts nicht angemessen war. Die Tat biete in ihrer Grausamkeit und Planung keinerlei Grundlage für eine Strafmilderung aufgrund von Provokation. Auch das Gericht betont nun, dass die Anwendung dieser Strafmilderung in diesem Fall die Schwere des Verbrechens und die gesellschaftliche Botschaft hinsichtlich der Unantastbarkeit des Lebens und des Schutzes von Frauen untergrabe. Cemal Avcı wird damit erneut verurteilt. Diesmal wird die Strafe auf eine erschwerte lebenslange Haft festgesetzt, ohne die Möglichkeit auf Strafmilderung. Und auch Avcıs Bruder wird in zweiter Instanz verurteilt. Er erhält 4 Jahre Haft wegen Vernichtung, Verbergung und Veränderung von Beweismitteln. Was am Ende bleibt, ist Pinars Name, den nun die ganze Welt kennt. Nicht mehr als Studentin, nicht mehr als Tochter, Schwester oder Freundin, sondern als Symbol. Für das, was zu oft geschieht. Für Frauen, die Nein sagen und dafür mit dem Leben bezahlen.
Kennst du das? Wenn du so wütend bist, dass dir die Tränen kommen, weil du so sauer wirst.
Ja, kenne ich.
Das ist, was gerade bei mir passiert ist, während du diesen Fall vorgelesen hast. Ich bin so wütend geworden, weil ich es so erschreckend finde, dass die Hälfte der Weltbevölkerung aufgrund ihres Geschlechts anders, also in diesem Kontext anders behandelt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, Ich werde es recherchieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals einen Fall gegeben hat, bei dem jemand gesagt hat, naja, also der Mann hat halt auch die Frau verlassen und das war halt schon eine Provokation.
Mhm, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, wenn man es umdreht, ist es schwer vorstellbar.
Ja, und ich persönlich habe noch von keinem Fall gehört, bei dem das so gewesen ist.
Mhm.
Und es macht mich so wütend. Es macht mich so wütend, weil ich mir denke, das ist Ausdruck von etwas so Bösartigem und so tief Verwurzeltem.
Ja.
Und das macht mich wahnsinnig, sowas. Wirklich, es macht mich wahnsinnig. Ich finde gleich meinen Weg zurück in die Psychologie, aber jetzt gerade bin ich einfach nur ich. Und ich find's schrecklich. Jedes Mal wieder finde ich es schrecklich. Und die Tatsache, dass es als Provokation bezeichnet wird, wenn eine Frau einen Mann verlässt und sagt, ich komme nicht wieder zurück, ist etwas, wo ich mir denke, das darf es nicht geben. Das darf es nicht geben.
Ich habe auch, als ich das gelesen habe, erstmal gedacht, dass ich mich verlesen habe, dass ich es nicht ganz verstanden habe. Und ich habe noch nie einen Fall so oft immer wieder gegoogelt und mir die gleiche Quelle immer wieder durchgelesen, also die gleichen Quellen immer wieder durchgelesen, kennst du das, wenn dein Gehirn erstmal nicht rafft, was genau passiert? Und bei mir war das bei diesem Fall der Fall, nämlich ich habe das gelesen und war so, hä? Er hat diese, auch ja, am Anfang ja auch viele Jahre Bewährung bekommen. Und warum Provokation? Warum spielt das eine Rolle? Warum hat es einen Einfluss genommen? Gab es da jetzt ein neues Urteil oder nicht? Teilweise war es auch ein bisschen widersprüchlich in den Quellen, weil die ja zu verschiedenen Zeitpunkten und Google hat mir die irgendwie sehr ungeordnet ausgespuckt. Aber ich habe ganz stark diesen Moment gehabt von mein Gehirn prozessiert das gerade nicht.
Mhm.
Dass tatsächlich bei sowas Eindeutigem, wo ja auch ein Geständnis da ist, ne? Also er hat gestanden, dass er sie getötet hat. Er war sogar offen, was sein Motiv angeht. So, es war klar, was das ist. Und es war klar, dass das ein Femizid ist. Und dass dann das Gericht eine Strafmilderung aufgrund von Provokation, als ich das verstanden habe, dachte ich mir, es muss dieser Fall für diese Folge werden. Weil das einfach ein Fall ist, wo es nicht nur um diesen einen Täter geht oder nicht nur in Anführungszeichen um Medien geht, die das dann irgendwie in eine gewisse Art und Weise framen, sondern da geht es wirklich darum, dass im Gerichtssaal das entschieden wurde, dass im Gerichtssaal das Bewusstsein von davon, dass es Femizide gibt und was das ist, einfach nicht da war und nicht berücksichtigt wurde.
Vor allen Dingen ist es halt es framed in einem rechtlich bindenden Kontext den Mord an einer Person als weniger schlimm, wenn die Person sich dafür entschieden hat, weiß ich nicht, eine Beziehung nicht mehr zu wollen. Und das ist diese Unrechtmäßigkeit von Entscheidungen, die von Frauen getroffen werden. Diese Wahrnehmung, dass ein Mann sich durch eine Trennung so provoziert fühlen darf, dass die Entscheidung der Frau für ein von ihm unabhängiges Leben als ausreichend wahrgenommen und öffentlich deklariert wird, als dass eine solche Reaktion zumindest in einem bestimmten Rahmen nachvollziehbar ist.
Ja.
Und das ist unfassbar und das hat am Ende des Tages nur etwas damit zu tun, dass die Entscheidung von Frauen in solchen Kontexten vollkommen anders bewertet werden als die Entscheidungen von Männern.
Ja, und es ist ja genau das, was auch die Kritiker in den Momenten, als dieser Aufschrei durch die Welt ging und was auf Social Media gesagt wurde, es ist genau das, es ist eine Schuldzuweisung an das Opfer. Es ist, ich meine, ich glaube, darüber haben wir in dem Podcast jetzt noch nicht so super oft gesprochen, weil wir uns ja häufig mit der Psyche der Täter beschäftigen, aber das ist einfach halt so Victim Blaming at its finest. So, ne? Also ich meine, das ist ja wie, schlägt für mich in die gleiche Kerbe wie bei Vergewaltigung. Ja, aber was hatte sie an?
Ja. Ja, es ist genau das Gleiche.
Es ist genau das. Es ist genau das. Und das ist einfach was, also ne, wenn ich das schon höre, kriege ich immer schon Puls. Ganz schlimm. Und bei diesem Fall ist es einfach, weil das irgendwie, es ist halt, es ging mir nicht rein, weil es so offensichtlich ist und das Offensichtliche trotzdem nicht gesehen oder vielleicht auch ignoriert wurde. Aus dem Grund, dass eben, wie du sagst, in diesem Fall eine Entscheidung von einer Frau, sich von einem Mann zu trennen und nicht mehr mit ihm eine Beziehung führen zu wollen, nicht als eigenständige Entscheidung für sie und als nachvollziehbare Entscheidung vielleicht angesehen wurde, sondern als Provokation ihm gegenüber.
Ja, das ist, im Grunde wäre es so, als hättest du einen Streit zwischen zwei Freunden.
Mhm.
Und der eine sagt, weißt du was, ich beende diese Freundschaft, mir reicht's. Und der andere würde daraufhin, nicht in dem Moment, sondern zwei Wochen später, genau das mit seinem Kumpel machen. Und dann würde es vor Gericht heißen, ja gut, der hat aber ja auch die Freundschaft beendet.
Ja.
Das würde niemals passieren. Das gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Und das ist das, was ich so unfassbar, ich finde es so unglaublich, dass da so offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Und was ich noch viel schlimmer finde, also positiv im Outcome, aber schlimm, ist, dass das durch die Welt, durch die sozialen Medien, dass es diesen gesellschaftlichen Druck braucht, damit ein Gericht diese Frage nochmal stellt und sagt, wollen wir uns das nicht vielleicht nochmal angucken?
Ja. Und jetzt ist ja das ist ja ein Fall gewesen, der es eben an die Öffentlichkeit geschafft hat. Ich meine, was denkst du denn, wie viele Fälle wurden so verhandelt? Und ne, gerade ich kenne mich jetzt natürlich mit der Justiz in der Türkei nicht jetzt nicht so gut aus, aber da gibt's ja eben diesen Paragraphen, dass diese Strafmilderung aufgrund Provokation möglich ist. Und in wie vielen Fällen muss das schon der Fall gewesen sein? In wie vielen Fällen, in denen Frauen zu Tode gekommen sind, muss das schon eine Rolle gespielt haben? Und davon haben wir alle nichts mitbekommen, weil wir eben natürlich nicht von jeder Gerichtsentscheidung mitbekommen. Ja. Und es ist einfach so in dem Sinne, ja, Pina steht da ja wirklich stellvertretend für so viele Frauen, für so viele Gerichtsurteile, bei denen dieser Provokationsrabatt, wie es auch manchmal genannt wird, halt einfach wirklich angewendet wird. Und einfach halt gemacht wird. Und dann sitzen die da und denken sich, ja, das war eine richtige, gute Entscheidung. Wir haben Gerechtigkeit gesprochen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist genau das, wie auch bei diesen Vergewaltigungen, wie du es gerade gesagt hast. Diese Frage, was hatte sie an? Wie hat sie sich verhalten? Wie hat sie sich bewegt? Hatten die vorher vielleicht miteinander zu tun und vielleicht haben sie sich ja sogar unterhalten? Was hat das damit zu tun?
Ja,
was hat das damit zu tun? Das ist doch, und diese Rechtfertigung dahinter, und das ist das Verhalten von Frauen wird genutzt als Rechtfertigung dafür, das Gesetz zu brechen.
Ja.
Das Verhalten der Täter wird gerechtfertigt durch das Verhalten der Frau. So als, wie gesagt, ne, Victim Blaming, als wäre sie selber schuld.
Ja.
Und in keinem Fall, in dem das zwischen zwei Männern oder zwei Frauen ablaufen würde, würde das so passieren.
Ja.
Es würde nie jemand bei einem, bei einem Freundschaftsende, wo der eine den anderen dann geplant tötet, da würde nie jemand sagen, naja gut, dann hat halt die Freundschaft beendet. Das ist halt auch eine Provokation. Das passiert nicht.
Ja.
Und das ist halt einfach was, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht rege ich mich gerade zu sehr auf, aber stell dir mal vor, du würdest auf der Straße jemanden sehen und der hat irgendwie ein T-Shirt an, auf dem ein Satz steht, den du sehr provokant findest und mit dem du nicht übereinstimmst und dann haust du der Person dafür ins Gesicht. Da würde doch auch keiner sagen, was hatte der denn an? Ja, der hat aber auch ein sehr provokantes T-Shirt an, also das verstehe ich aber. Vielleicht einfach mal das T-Shirt nicht anziehen. Was ist denn das das ist halt, und das Schlimme daran finde ich, dass es auch Männer in diese Position stellt, dass Männer sich nicht kontrollieren können, was Aggression angeht, was Stolz angeht, was Sexualtrieb angeht. Und auch das finde ich im weitesten Sinne, wenn wir jetzt über alle Männer sprechen, sehr diskriminierend dem Mann gegenüber.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ich finde es eine grundsätzlich für alle Beteiligten diskriminierende und doppelmoralische Herangehensweise. Und ich finde, das ist einfach wieder ein hervorragendes Beispiel dafür, wie das nicht ablaufen sollte. Und ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Sexismus und Frauenfeindlichkeit und Ungleichverteilung auch vor dem Gesetz eben nicht ausgemerzt ist, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein müssten, dass dieses ewige, ja, wir haben doch schon Gleichberechtigung, ja, dann erklär mir, wie das passieren kann. Erklär mir, wie das passieren kann. Und jetzt soll es hier nicht heißen, ja, sowas passiert nur in der Türkei. Nein, tut es nicht. Wir hatten solche Skandale auch schon in Deutschland.
Ich würde gerne mal kurz darauf eingehen, du, so die Emotion, die du jetzt gerade so hast und zeigst, die kann ich voll nachvollziehen, weil die hatte ich, während ich diesen Fall geschrieben habe, auch. Und ich habe das geschrieben und ich saß dabei neben meinem Freund und ich habe ständig losgelegt und angefangen zu schimpfen und bin auch wirklich laut geworden zwischendurch und bin aufgestanden und dachte, das kann nicht wahr sein. Und da ist auch in mir so eine Wut hochgekommen. Und du hast ja jetzt gerade so gesagt, so ja, vielleicht ist das jetzt irgendwie gerade zu viel oder so. Und ich denke mir gerade, aber als du das gesagt hast, dachte ich mir so, nee, das ist genau richtig. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, da wütend zu sein und die Wut zu zeigen. Und dass wir gerade, also ne, jeder, aber dass gerade, ne, wenn du zu dieser betroffenen Gruppe gehörst, also gerade wir Frauen, finde ich, wütend sein dürfen, vielleicht auch wütend sein müssen in dem Bezug. Denn ohne, dass es ungemütlich wird und ohne, dass jemand laut wird und sagt, ey, das geht auf gar keinen Fall, ändert sich eben nichts. Von daher finde ich deine Wut total angemessen und richtig. Und ich finde, dass die auch in diesem Podcast hier da sein darf und geäußert werden darf und geäußert werden soll. Punkt.
Ich habe doch gerade gesagt, dass es solche Fälle in Deutschland auch schon gegeben hat.
Ja.
Und es gab zum Beispiel in 2008 einen Fall, bei dem ein Mann seine ehemalige Partnerin niedergestochen hat, weil er sich nicht mit der Trennung abfinden wollte. Also komplett gleicher Hintergrund. Und das Landgericht Bonn hat ihn dann zuerst wegen Mordes verurteilt und hat niedere Beweggründe anerkannt als Mordmerkmal, weil er, also im Gerichtsurteil wurde davon ausgegangen, dass er seiner Ex-Partnerin ein selbstbestimmtes Leben verwehren wollte. Und dann hat der Bundesgerichtshof dieses Urteil teilweise wieder aufgehoben und hat argumentiert, dass die Trennung ja vom Opfer ausgegangen ist und dass der Umstand dann im Grunde keine Niedrigkeit der Beweggründe ist, denn der Täter hat sich, O-Ton, beraubt gefühlt.
Oh nee, oh, den Fall kannte ich noch nicht. Oh, Barbara, nee.
Also 2008 ist schon ein bisschen her.
Nee, aber ist nicht lang genug her, wenn du mich fragst.
Es ist nicht lang genug. Und es ist halt am Ende des Tages auch ein Beispiel dafür, dass es solche Urteile auch in Deutschland gibt.
Das kriege ich im Mutbauch.
Was mich daran auch nervt, und das fällt mir in Deutschland immer wieder auf, in der Berichterstattung zum Beispiel, ist, dass es dann immer als Beziehungsdrama bezeichnet wird. Oder ja, als Familientragödie.
Häusliche Gewalt, dass es im Rahmen von häuslicher Gewalt stattgefunden hat. Oder ja. Affekttat. Dabei ist mittlerweile mehrfach belegt, dass es meistens keine Affekttaten sind, sondern geplante Taten.
Und wenn du dann nachguckst in der Berichterstattung zum Beispiel, dann wird ganz oft darüber gesprochen, ja, die Frau hat sich von dem Mann getrennt und dann ist sie aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und dann hatte sie auch noch einen neuen Freund und dann hat der Mann halt die Nerven verloren. Und das ist, finde ich, all diese Dinge sind so ein Ausdruck davon, wie diese Strukturen auch in unserer Gesellschaft verankert sind. Und ich finde es erschreckend. Also, weil ich mir vorstellen kann, dass die Reaktion auf den Fall ganz schnell sein wird, naja gut, das ist halt die Türkei.
Und tatsächlich muss man ja auch sagen, vielleicht ist das jetzt so der Moment, wo wir so ein bisschen in die Diskussion, die heute natürlich nicht nur psychologisch sein wird, sondern wahrscheinlich auch noch ein paar andere Bereiche abdecken wird, dass gerade Deutschland da schon noch Luft nach oben hat, würde ich sagen, im Umgang mit Femiziden und der Definition und Festsetzung von Femiziden. Es ist nämlich so, dass in Deutschland der Begriff Femizid kein eigener Straftatbestand ist und dass Femizide eben einfach unter Mord, Totschlag natürlich behandelt werden. Geschlechtsspezifische Motive werden aber nicht gesondert erfasst. Das machen nur zivilgesellschaftliche Projekte wie Frauen zählen oder UN Women. Da machen das andere Länder tatsächlich schon deutlich besser. Mexiko zum Beispiel, Chile, Italien, Spanien haben Femizid als eigenen Straftatbestand schon eingeführt. Mit dem Ziel eben, dass man eben diese geschlechtsspezifischen Motive sichtbar macht und höhere Strafen damit erzielen kann, sowie spezifische Präventionsmaßnahmen ermöglichen. Denn dadurch hat man natürlich ganz hochoffizielle Zahlen, mit denen man dann arbeiten kann.
Was ich persönlich super interessant fand, ist die Istanbul-Konvention. Und zwar erfordert die explizit die Anerkennung von geschlechtsspezifischer Gewalt. Das bedeutet, dass Staaten verpflichtet sind, statistisch zu erfassen, ob das Geschlecht bei der Tat eine Rolle spielt, auch bei Tötungsdelikten. Deutschland hat diese Konvention 2017 ratifiziert, setzt sie allerdings nicht vollständig um. Das heißt, es wird nicht immer geschlechtsspezifisch erfasst, beispielsweise bei Tötungsdelikten, ob da das Geschlecht tatsächlich eine Rolle spielte, obwohl sie es, weil sie diesen internationalen Vertrag eben offiziell angenommen haben und für rechtsverbindlich erklärt haben, eigentlich tun müssten.
Jetzt kann man natürlich fragen, oder vielleicht werden sich einige von euch fragen, ja gut, natürlich, es gibt Femizide, es gibt Menschen, die töten andere nur deswegen, weil sie eben Frauen sind, weil sie, ne, weil man sich das der Beziehung beraubt fühlt, weil man kein selbstbestimmtes Leben bei der anderen Person, in diesem Fall Frauen, sehen möchte. Kann man das aber dann nicht einfach als Mord stehen lassen, weil Mord ist ja auch schlimm und Mord steht ja auch schon für sich als schlimme Straftat und hat auch heftige Konsequenzen für den Täter? Nee. Wir würden gerne mit euch darüber sprechen, warum denn diese Einordnung dieser Taten wirklich als Femizide wichtig sind. Also warum wir in diesen Fällen auch wirklich nicht von Morden sprechen sollten, sondern von Femiziden. Denn wenn Gewalt gegen Frauen nicht als strukturell verstanden wird, was es eben durch den Begriff, was der Begriff Femizid eben impliziert, dann erscheinen die Taten wie Zufälle, wie Eifersuchtsdramen, wie wir vorhin gesagt haben, Beziehungstaten. Dann gibt es ja noch den tollen Begriff Verbrechen aus Leidenschaft.
Hm? Ja.
Genau, und diese Begriffe verschleiern halt das eigentliche Problem, dass Frauen in diesen speziellen Taten überproportional häufig getötet werden. Und das eben, weil sie Frauen sind und weil ihre Handlungen und ihre Entscheidungen nicht ernst genommen werden, nicht als eigenständig angesehen werden. Und ausgrund diesen Kränkungen, die eben es dann teilweise bei den Tätern eben auslöst.
Das Schlimme an der Sache ist, dass Frauen überproportional häufig Opfer von Gewaltstraftaten, insbesondere von Tötungsdelikten sind. Und das ist kein Zufall. Und wenn wir uns das angucken, dann wird deutlich, dass Femizide nicht einfach so passieren, sondern in Gesellschaften und in einer Welt passieren, in der Männer Besitzansprüche auf ihre Partnerinnen erheben. Und das ist, finde ich, ziemlich genau das, was man sieht, wenn man diese Femizide betrachtet, bei denen Frauen sich trennen wollen und es vor Gericht dann heißt, die Person hatte Angst, etwas zu verlieren, was von Bedeutung war. Dieses Etwas ist ein Mensch. Dieses Etwas ist eine Beziehung mit einer Person, die dasselbe Recht auf ein eigenständiges Leben und eigenständige Entscheidungen hat, wie jeder andere Mensch auch. Und dazu kommt, dass Femizide in Gesellschaften und in einer Welt passieren, in der Trennungen als Kränkung der Männlichkeit empfunden werden. Wenn die Frau sich vom Mann trennt, dann wurde die Männlichkeit des Mannes in Frage gestellt und dann muss diese Männlichkeit quasi in Anführungszeichen wieder ausgebügelt werden. Es ist also etwas anderes, wenn eine Frau sich von einem Mann trennt, als wenn ein Mann sich von einer Frau trennt.
Was ja im Fall von Pinar tatsächlich eben zugetroffen hat, was Jamal Afce ja auch noch selbst betont hat, dass er sie getötet hat, weil sie gegangen ist und weil sie ihre Entscheidung nicht rückgängig machen wollte und weil das ihn als auch in seiner Männlichkeit gekränkt hat. Also gerade in diesem Fall, den wir heute hatten, wurde das sogar formuliert.
Ja. Und was dazu kommt, ist, dass Femizide insbesondere in den Gesellschaften häufiger sind und häufiger vorkommen, in denen Kontrolle, Dominanz und Gewalt akzeptierte oder zumindest verharmloste Lösungen in Anführungszeichen sind. Das heißt, eine Gesellschaft, in der es verharmlost wird, wenn Männer Frauen kontrollieren, um sie bei sich zu behalten, sie dominieren, um sie bei sich zu behalten und Gewalt an ihnen ausüben, um sie bei sich zu behalten. Und ich finde, das zahlt so ein bisschen auf dieses Thema ein, dass Männer Besitzansprüche auf ihre Partnerin erheben. Weil am Ende des Tages, und ich finde, das fasst es alles zusammen, dieses Trennung als, dass die Trennung als Kränkung der Männlichkeit wahrgenommen wird, dass Kontrolle, Dominanz und Gewalt als Lösungen wahrgenommen werden, basiert darauf, dass die Frau in dem Moment nicht als eigenständige Person wahrgenommen wird, sondern ein Besitztum des Mannes darstellt.
Und wenn wir jetzt schon dabei sind, sprechen wir doch mal darüber, dass die Täter in diesen Fällen meistens keine psychische Erkrankung haben. Sie sind nicht irgendwie psychisch in dem Sinne, wie es immer in Blackbox eigentlich der Fall ist, auffällig oder haben irgendwelche psychischen Schwierigkeiten, sondern das sind wirklich Männer, die im Alltag sonst unauffällig vielleicht sind, die durch soziale Rollenbilder, patriarchale Werte und emotionale Unreife auch geprägt sind. Die häufigsten psychologischen Merkmale dieser Täter in diesem Fall, denn ich finde es auch irgendwie ganz wichtig, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, ja, was dann den Frauen vorgeworfen wird und was Frauen so machen, was das beim Mann auslöst. Und das ist total wichtig. Aber was genau eigentlich da in den Köpfen der Männer vorgeht, der Täter in diesem Fall, darüber möchten wir natürlich als Psycrime-Podcast auch nochmal genauer sprechen. Einige davon haben wir jetzt schon erwähnt. Das ist zum einen dieses Besitzdenken, was du gerade auch nochmal deutlich angesprochen hast, dass der Partner nicht als gleichwertiges Gegenüber gesehen wird, sondern als Eigentum. Und das ist halt nochmal was, was man sehr viel öfter auf der männlichen Seite einer Beziehung sieht als auf der weiblichen. Dann ein Kontrollzwang, dass der Täter über das Leben, das Verhalten und auch die Gedanken des Opfers bestimmen möchte. Häufig zeigt sich bei diesen Männern auch eine mangelnde Impulskontrolle, was man vielleicht nochmal verlinken kann mit dieser emotionalen Unreife, die man auch dann nochmal verlinken kann zu gesellschaftlichen Dingen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Sexismus, über Gleichberechtigung, über auch Feminismus sprechen, dann ist ja auch sowas wie emotionale Reife und Impulskontrolle ja auch was damit reinspielt. Ne? Also was in der Sozialisation Frauen eher beigebracht wird als Männern in dem Zusammenhang. Außerdem sieht man da bei den männlichen Tätern eine erhöhte Kränkungsbereitschaft, was wir jetzt ja auch schon ein paar Mal schon erwähnt haben. Kritik, Zurückweisung oder Trennung werden als existenzielle Bedrohungen erlebt. Das muss man sich mal überlegen, dass eine Kritik, eine Zurückweisung oder eine Trennung existenziell bedrohlich wahrgenommen wird. Das sagt ja auch schon alles über die Person aus. Wundert niemanden, dass wir dann im nächsten Punkt auch über narzisstische Züge sprechen müssen, nämlich überhöhte Selbstbilder, eine fehlende Empathiefähigkeit und auch eine große Angst davor, sein Gesicht zu verlieren, sei es jetzt in der Gesellschaft, sei es vor der Familie, wenn wir es vielleicht auch von sowas wie Ehrenmorden sprechen, wo die Ehre der Familie verteidigt werden muss. Ich denke mal auch nochmal ein Thema, was wir in Blackbox auch nochmal gerne aufnehmen können. Und da fällt ja auch diese Kränkungsbereitschaft so ein bisschen rein. Ne? Also ich meine, wenn ihr schon erfahrene Blackbox-Hörer seid, dann haben wir hier auch schon oft von Narzissmus gesprochen, von narzisstischen Zügen, von dieser immensen Kränkung, die diese Menschen erleben, die kaum aushaltbar für diese Menschen ist. Dieses überhöhte Selbstbild und auch die Angst, eben wirklich sein Gesicht zu verlieren, dass das diese Menschen dazu verleitet, solche Taten zu begehen. Und im Fall von Femiziden spielen eben diese ganzen 5 Faktoren, die ich da jetzt genannt habe, zusammen und bilden dann eben diesen Cocktail von: Meine Freundin will gehen, sie will mich verlassen. Was bedeutet das für mich? Wie stehe ich dann da als Mann? Bevor ich das zulasse, töte ich sie lieber, dann haben wir das Problem nicht mehr. So aus der Sicht.
Tatsächlich wird in den Medien häufig propagiert, dass die Femizide sehr spontan passieren. Also dann heißt das irgendwie, ja, daraufhin ist der Mann durchgedreht oder daraufhin hat der Mann die Kontrolle verloren oder sowas. Aber das stimmt. In der Realität ist das aber gar nicht wahr. Die meisten Femizide werden nicht in einem Affekt begangen. Sie sind keine plötzliche, aus der Emotion ausagierte Reaktion auf eine Trennung, sondern sie sind der Höhepunkt von etwas, das sich bereits häufig jahrelang in der Beziehung schon abgespielt hat. Es gibt sogar mittlerweile relativ typische Phasen, weil man sich dieses Phänomen in Anführungszeichen oft genug angeschaut hat, bei denen man erkennen kann, dass sich eine Beziehung in diese Richtung entwickeln könnte. Die erste Phase ist Idealisierung und Nähe. Die Beziehung am Anfang ist total intensiv. Sie ist manchmal übermäßig romantisiert. Viele von euch kennen sicherlich auch den Begriff Lovebombing, also sehr starke Liebesbekundung, ich kann mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen, du bist das Zentrum meines Universums. Und der Mann bzw. der Täter baut in diesem Moment eine sehr emotional sehr, sehr enge Beziehung zu der Frau auf. Dann geht es in die zweite Phase über, in der die Frau isoliert wird oder in der der spätere Täter versucht, die Frau zu isolieren. Das heißt, Freunde und Familie werden möglichst ausgegrenzt. Es geht das erste Mal los, dass es heißt, zeig mir dein Handy, mit wem schreibst du, wo warst du? Echt, das willst du zum Feiern anziehen? Also alle Dinge, die als Übergriff wahrgenommen werden sollten, meiner Meinung nach, denn sie überschreiten die Grenze der Selbstbestimmung einer Person. Ich entscheide selber, was ich anziehe. Ich entscheide selber, mit wem ich schreibe. Ich entscheide selber, wann ich mit meinen Freunden wohin gehe und mit wem ich mich treffe.
Ja.
Die dritte Phase ist psychische und körperliche Gewalt. Das heißt, es geht los mit Drohungen, sowas wie, wenn du das machst, trenne ich mich von dir. Wenn du das machst, dann kannst du ja gleich, weiß ich nicht, zu dem und dem gehen. Du siehst aus wie eine Schlampe, du ziehst dich an wie eine Hure. Mit solchen Dingen geht es los. Und tatsächlich kann es sogar noch weitergehen, dass das Ganze in körperliche Gewalt umschlägt, um die Frau gefügig zu machen. Ich finde, es tut mir leid, ich bin wirklich also um diese körperliche Überlegenheit als letztes Mittel auszunutzen, wenn sie sonst nicht spurt, in Anführungszeichen, dann nutze ich meine körperliche Überlegenheit, um dafür zu sorgen, dass die Frau tut, was ich will, dass sie tut. Und in der vierten Phase kommt es zur Trennung, weil viele Frauen in dem Moment sagen, okay, weißt du was, mir reicht's. Ich gehe, ich trenne mich von dir, ich will diese Beziehung nicht mehr. Und das ist der gefährlichste Moment. In dem Moment steigt das Risiko eines Femizids nämlich dramatisch an, weil der Täter in dem Moment die Trennung nicht als Entscheidung eines eigenständigen Menschen wahrnimmt, wie man sich vielleicht denken kann, wenn man sich die anderen Phasen anschaut, sondern als Wegnahme von etwas, das ihm gehört. Und als Verlust von Macht und von Besitztum, von etwas, von einer Entscheidung, die der anderen Person die Kontrolle entzieht. Denn eine Trennung beinhaltet ja, und das ist ganz logisch, die Person, die sich trennt, hat die Kontrolle in dem Moment übernommen. Das ist einfach ein logischer Mechanismus. Die Person, die sich trennt, hat die Kontrolle über die Trennung gehabt, denn die Person ist diejenige, die gegangen ist. Und das ist natürlich bei jeder Trennung häufig etwas, das erstmal am Selbstwert knabbert, was total nachvollziehbar ist, weil niemand hat gerne eine Situation, in der man sich ohnmächtig fühlt. Und wenn man verlassen wird, dann ist das immer ein Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust. Aber in dem Fall solcher Dynamiken wird das Ganze eben nicht als, okay, das tut jetzt weh und ich fühle mich machtlos und ich bin wütend und enttäuscht, aber die Person darf ihre Entscheidung treffen und ich muss das akzeptieren, wahrgenommen, sondern als, wie kannst du es wagen, mich zu verlassen? Mich.
Ja. Ich meine, wir haben auch schon in vorherigen Folgen ja auch schon mal darüber gesprochen, dass die gefährlichste Situation für eine Frau in diesem Fall ist dieses, weißt du noch, dieses klärende Gespräch nach der Trennung.
Ja.
Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das ein super heikler Moment ist. Und genau das passt auch hier in unsere Folge zum Thema Femizid rein. Es gibt tatsächlich auch Empfehlungen bzw. Warnungen vom Bundeskriminalamt, welche die gefährlichsten Zeiträume für Frauen sind, eben Opfer eines Femizids zu werden. Das ist zum einen unmittelbar nach der Trennung, wie wir es gerade gesagt haben, erste Tage, Wochen, dieses klärende Gespräch. Dann auch, wenn Kinder involviert sind, also wenn es dann um Sorgerechtsstreitigkeiten geht. Und, da kriege ich auch wieder einen Puls, wenn die Frau sich Hilfe sucht, zum Beispiel ins Frauenhaus geht oder eine Anzeige bei der Polizei macht, also eben Momente, wo sie eben sichtbar macht, was passiert, wo sie sich an andere wendet und wo, wenn wir wieder jetzt bei diesem Motiv sind, über das wir gerade die ganze Zeit sprechen, Momente, wo der Mann potenziell sein Gesicht verlieren könnte und die Frau verlieren könnte, die er als seinen Besitz betrachtet. Das geht mir so gegen den Strich, ne? Dieses als Besitz betrachten.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, ich habe seit langer, langer Zeit mal wieder eine komplette Podcast-Folge durch einen erhöhten Puls.
Ja.
Und ich versuche es wirklich, mich emotional einzufangen. Aber es ist schwierig für mich.
Ich bin halt auch, ich merke so dolle, dass gerade so viele Formulierungen, die wir ja aus Sicht der Täter formulieren, ne? Also die es ja gibt, diese Gedanken gibt es. Es gibt Männer, Menschen, die so denken. Ne, quasi zum Beispiel, wenn wir es über Verharmlosung der Gewalt gegenüber Frauen sprechen, dann betrifft das nicht nur Männer, es gibt auch Frauen, die das verharmlosen. Und dass wir es halt so, die Dinge so formulieren, wie es zum Beispiel ein Täter formulieren könnte. Und es geht mir noch mal mehr gegen den Strich, wie es sonst, wenn wir das machen, in Folgen, weil irgendwie, ja, es ist irgendwie ein Thema, was natürlich uns als Frauen irgendwie voll betrifft und was, also ich verstehe dich so gut, es gibt wirklich einen Puls irgendwie.
Ja, ich glaube, dass das Problem für mich ist tatsächlich, dass dass Femizide ein Ausdruck nicht von der Perspektive, nicht nur von der Perspektive einer Einzelperson sind, sondern ja, dass Femizide Ausdruck von einer grundlegenden Einstellung sind.
Ja.
Und je häufiger sie vorkommen, und das Beginn ist, der Ursprung davon liegt ja für viele in der Perspektive der Frau als nicht eigenständige Person, sondern als Gegenstand oder als Mensch zweiter Klasse mit weniger Erlaubnis frei zu handeln.
Ja, ist halt nicht gleichwertig.
Mit weniger Anspruch auf Selbstbestimmung. Und das ist das, was mir bei diesem Thema auch so schwer fällt, weil toxische Männlichkeitsideale zum Beispiel, je tiefer die in den gesellschaftlichen Strukturen sind, desto größer ist natürlich der Einfluss auch auf Gewalt gegen Frauen. Wenn diese toxischen Männlichkeitsideale wie zum Beispiel Stärke oder Dominanz oder Besitz über Frauen, bring mal deine Frau unter Kontrolle, halt mal deine Frau im Zaun, so lässt du deine Frau vor die Tür gehen. Das hat alles diesen Besitzanspruch, dieses, es vermittelt, und das sind ja Sätze, die hört man ja nicht nur in bestimmten sozialen Schichten, sondern die hörst du überall. Ich habe solche Sätze schon bei Leuten gehört, mit denen ich sehr eng befreundet bin.
Ja.
Und das ist das, was mich daran so manchmal so verzweifeln lässt.
Ja.
Weil es so lange dauert und wir immer noch so, ich manchmal denke, wir stehen immer noch so sehr am Anfang.
Ja.
Und der zweite Aspekt ist halt auch diese Verharmlosung von Gewalt. Dieses Boys will be Boys. Schon auf dem Schulhof, ja, Jungs kloppen sich und Mädels heulen.
Mhm.
Und das ist halt auch ein Punkt. Es geht ja bei Femizid im weitesten Sinne um die grundsätzliche Haltung einer Gesellschaft allen Menschen gegenüber. Unabhängig von ihrem Geschlecht. Und das zeigt sich dann eben in Gesellschaften auch in puncto unzureichender Konsequenz durch die Polizei, durch die Justiz, durch das Umfeld. Oder auch, was ich super wichtig finde, durch fehlende Vorbilder für gesunde, gleichberechtigte Männlichkeit. Du kannst auch männlich sein, wenn du kein Bier trinken willst. Und du kannst auch männlich sein, wenn du dich nicht gerne klopfst und du musst kein Wrestling mögen, nur um ein Mann zu sein. Und du musst nicht versuchen, deiner Frau zu sagen, was sie anziehen soll, um ein Mann zu sein. Und das sind davon gibt's aber zu wenig Vorbilder, weil in den Medien, in den sozialen Medien, durch dieses Andrew Tate-Thema, was so unglaublich viral gegangen ist. Diese ganzen Filme, 50 Shades of Grey, das ist ja alles im weitesten Sinne irgendwie ein Ausdruck, oder 365 Days, das ist...
Ich habe auch gerade dran gedacht, komm mir nicht für diesen Film. Ja, aber das ist genau, ja.
Zieht sich ja überall durch.
Ja,
und dann sehe ich jetzt gerade ganz viel in den Medien Selena Gomez mit ihrem neuen Freund Benny Blanco. Mit diesem Interview, das gerade komplett viral geht, wo es ganz viel darum geht, emotional intelligent zu sein als Mann, soft zu sein, empathisch zu sein, smart zu sein, besonnen zu sein, Emotionen zu empfinden, sie zu kommunizieren, sie zu zeigen. Und ich liebe, dass es gerade so viel irgendwie in den sozialen Medien positiv hervorgehoben wird. Jetzt kann man natürlich wieder über Inszenierung von Celebrities und so reden, natürlich, aber ich finde es so schön, dass es mal eine andere Seite gibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich meine, es ist ja auch so, natürlich, es gibt ja so Andrew Tate, ich glaube, der Name sagt ja allen was auf negative Art und Weise, hoffentlich. Und es gibt Vorbilder, wenn man es so nennen möchte, eben in diese Richtung. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Vorbilder von gesunder Männlichkeit. Und das, was du jetzt zum Beispiel sagst mit dem Freund von Selena Gomez, das Interview kenne ich tatsächlich gar nicht. Habe ich noch nicht geguckt, muss ich mal später schauen. Das ist ja zum Beispiel so ein Vorbild. Und ich denke einfach, dass es davon einfach noch viel, viel mehr geben muss. So auf einen Andrew Tate bitte 1000 Vorbilder gesunder Männlichkeit. Einfach auch, ne, und es ist ja dann auch nicht nur, also das könnte sich jetzt so an, als ob wir das einfach nur sagen, weil die Frauen das cooler finden oder weil wir das besser fänden und dann vielleicht weniger Femizide stattfinden würden. Was man natürlich nicht weiß, ne, mal in den Raum geworfen. Wir wissen ja nicht, wie es wirklich wäre. Aber davon geht man jetzt, gehe ich jetzt durchaus mal aus. Denn es wird ja nicht nur eben für uns Frauen quasi das leichter machen, sondern ja auch für die Männer selbst. Also ich meine, Männer unter diesem gesellschaftlichen Druck, sage ich mal, auch diese toxischen Männlichkeitsideale sind ja auch was, was Männer auch einschränkt und was ja auch dafür sorgt, dass sie zum Beispiel weniger Zugang zu ihren Emotionen haben. Also wenn ich mal bei mir gucke, welche Patienten ich in der Psychotherapie behandle, dann sind diejenigen, die Schwierigkeiten haben, Zugang zu ihren Emotionen zu finden, gerade fallen mir dafür nur Männer ein. Und das ist einfach was ja, ne, wenn man sieht, dass diese Person dann in die Therapie kommt, das ist ja auch was ist, was die belastet. Das ist was, was später vielleicht Probleme bringt und was später dann ein Bedürfnis da ist, das irgendwie lösen zu wollen. Denn die Emotionen sind ja trotzdem da, aber man hat nie gelernt, damit umzugehen.
Und nur um euch ein Gefühl dafür zu geben, wie verbreitet Femizid tatsächlich oder Femizide in Deutschland tatsächlich sind. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 938 Frauen und Mädchen Opfer von versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten. Wir sprechen nicht mal von irgendwie Gewalt allgemein, sondern von Tötungsdelikten. Das macht mindestens etwa zweieinhalb Tötungsdelikte, versuchte oder vollendete, am Tag. 360 von diesen Fällen sind tödlich gewesen, was bedeutet, dass beinahe täglich ein vollendeter Femizid stattfindet. Nur in Deutschland. Jeden Tag eine tote Frau.
Da ist es nicht verwunderlich, dass auch in Deutschland Frauenrechtsorganisationen fordern, dass Femizide endlich als strukturelles Problem auch wirklich öffentlich wirksam anerkannt werden. Sie fordern eine eigene rechtliche Kategorie, eben wie wir vorhin gesagt haben, geschlechtsspezifische Erfassung in der Kriminalstatistik und auch gerade in Bezug auf Medien das Ende von verharmlosenden Begriffen wie Familiendrama, Verbrechen aus Leidenschaft, Affekttat, bla bla bla, wenn es das eben einfach nicht ist. Und auch Justiz und Polizei sollten besser geschult werden, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, gerade bei Trennungen. Außerdem wird verlangt, dass es mehr Frauenhausplätze gibt, Beratungsangebote und mehr Schutzmaßnahmen. Und natürlich, dass die Istanbul-Konvention von Deutschland konsequent umgesetzt wird, was eben zum Beispiel diese geschlechtsspezifische Erfassung der Kriminalstatistik mit einfließen lassen würde. Es muss einfach, finde ich, halt nochmal deutlicher werden, sowohl in der Justiz als auch in der Gesellschaft, dass es da eben eine klare Linie gibt, von wegen, es gibt Femizide, Femizide sind ein strukturelles Problem und wir gehen dagegen an. Und wir sehen das, indem wir es erfassen und Prävention machen und die Maßnahmen dafür aufstocken.
Was genau könnt ihr aber jetzt eigentlich tun, wenn ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der, von dem ihr glaubt, dass die Person vielleicht betroffen ist im Sinne von Gewalt in der Beziehung oder Angst davor, dass die Beziehung gefährlich werden könnte, sei es durch Kontrolle, durch Drohungen oder auch durch Gewalt. Wichtig ist, frühzeitig zu handeln. Und wir können beide nachvollziehen, dass es wahnsinnige Angst macht, zumal man sich nie gerne von jemandem trennt, den man liebt und vor allen Dingen nicht gerne von jemandem trennt, vor dem man Angst hat. Und es ist wichtig, dass ihr das Gefühl, bedroht zu sein oder in Gefahr zu sein, ernst nehmt. Ihr selber könnt am besten einschätzen, ob die Beziehung, in der ihr seid, gefährlich ist. Ihr müsst keine körperlichen Verletzungen haben, damit das Gefühl gerechtfertigt ist, in Anführungszeichen, dass man sich in Gefahr befindet. Diese Gewalt beginnt mit psychischer Kontrolle, mit Isolation, mit Überwachung, mit Grenzüberschreitung. Und wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas ist hier gefährlich, irgendwas fühlt sich falsch an, dann habt ihr für euch selber immer jedes Recht, mit jemandem zu sprechen. Vertraut Leuten um euch herum, sprecht mit ihnen darüber, sprecht mit euren Eltern, mit Freundinnen, mit anderen Familienmitgliedern, sucht euch jemanden, geht zu einer Beratungsstelle. Ihr seid nicht alleine Und ihr habt nicht verdient, dass ihr in einer Beziehung seid, in der ihr euch in Gefahr fühlt.
Und was ich an der Stelle noch ganz deutlich sagen will, ist, dass Angst in Beziehungen vor dem Partner nie in irgendeiner Art und Weise normal oder okay sind. Also ne, selbst wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so sehr angemessen, keine Ahnung, der hat mich ja nur angeschrien, vielleicht mal das Beispiel, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, Angst zu haben in der Beziehung, und es ist alarmierend, wenn ihr Angst vor eurem Beziehungspartner habt.
Wichtig ist, wenn ihr euch beispielsweise getrennt habt und euer Ex-Partner euch stalkt oder vor der Haustür lungert oder euch gruselige Briefe schreibt oder anruft, dokumentiert das. Im besten Fall mit Datum und Uhrzeit und den konkreten Inhalten, mit Screenshots von den Nachrichten, von den Bildern. Speichert das, schreibt die Uhrzeit auf, schreibt das Datum auf, ihr müsst es dokumentieren, weil die Polizei häufig erst dann was machen kann, wenn das Ganze sauber dokumentiert ist. Und an diejenigen von euch, vorrangig Männer, die sich selber in dieser Folge irgendwie ein bisschen erkannt haben oder die selber gedacht haben, irgendwie glaube ich, habe ich da auch so meine Einstellungen Frauen gegenüber, bei denen ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher bin, wo die eigentlich herkommen und ob ich das eigentlich so empfinden möchte und ob ich das eigentlich so gut finde. Zuallererst, mega, dass du dir Gedanken darüber machst. Richtig, richtig gut und richtig wichtig. Es schadet nie zu hinterfragen, wo die eigenen Einstellungen und Perspektiven herkommen. Und es schadet nie, sich Gedanken darüber zu machen, ob man selber sich von ganz allgemein von Einstellungen und Anforderungen der Gesellschaft, die es an bestimmte Geschlechter zum Beispiel gibt, ob man sich dafür nicht lösen möchte und lösen darf, auch um es für sich selbst leichter zu machen. Ich kann das irgendwie nur immer wieder sagen und ich versuche das auch immer in Gesprächen mit Leuten, wenn es irgendwie um dieses Thema geht. Jede Einstellung, die man selber hat, kann man hinterfragen. Und ihr habt selber die Verantwortung dafür in der Hand, eure Einstellungen zum Leben und eure Einstellungen zu eurer eigenen Rolle und zu Geschlechterrollen zu hinterfragen, zu revidieren, zu ändern, anzupassen. Wenn ihr euch selber eingeengt fühlt in dem Rollenverständnis der Gesellschaft oder weil ihr glaubt, dass jemand euch vorgegeben hat, weil ihr eine Frau seid oder ein Mann seid, müsst ihr euch so oder so verhalten, hinterfragt es. Lasst euch nicht einsperren von einer Gesellschaft, die leider immer noch so rückschrittlich ist, dass sie Menschen in unterschiedliche Geschlechter und unterschiedliche Rollen zwingen will, weil ihr selber nehmt euch damit ganz viel von eurer eigenen Persönlichkeit und von euren Stärken und euren Eigenschaften und euren spannenden Zukunftsplänen, die ihr vielleicht nur deswegen nicht angeht, weil ihr sagt, das macht man nicht als Mann oder das macht man nicht als Frau. Also bitte, 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 bitte bedenkt diese Rollenbilder. Bedenkt, wie ihr selber die Dinge seht und versucht, es besser zu machen. Dann können wir vielleicht alle zusammen in der Zukunft dafür sorgen, dass aus dem Femizid-Strukturthema etwas wird, über das man in Geschichtsbüchern noch schreibt, aber dass es in der Realität nicht mehr geben wird.
Vielleicht was, was zum Einzelthema wird und nicht strukturelles Thema bleibt, das wäre doch was. Was ich noch gerne hinzufügen möchte, ist, jetzt war diese Folge natürlich sehr Männer als Täter lastig und natürlich wissen wir, dass nicht alle Männer so denken. Natürlich wissen wir, dass nicht alle Männer diese Einstellung haben und dass sich das ganze Bild gerade wandelt und viele da eben sich reflektieren, viele darauf achten, eben vielleicht auch diese gesellschaftsspezifischen Strukturen, Perspektiven, Einstellungen gar nicht erst weiterzugeben. Aber dennoch ist jetzt gerade auch in der Generation, in der Babsi und ich leben, sind so geschlechterspezifische Rollen, was mit dem wir alle aufgewachsen sind. Ne? Ich meine, die Gesellschaft, diese Strukturen beeinflussen uns alle und wir alle haben an irgendeiner Ecke Kontakt unseres Lebens mal damit zu tun, haben das vielleicht schon mal auch gehört von Bekannten, von Freunden, von Familienumkreis. Und ja, einfach nochmal darauf bezogen, wir wissen, dass nicht alle Männer diese Einstellung haben, aber wir alle werden mit diesen geschlechtsspezifischen gesellschaftlichen Strukturen konfrontiert. Wir alle wissen ganz genau, was wir meinen, wenn wir darüber sprechen, wenn wir das benennen. Und darum geht es uns einfach, dass wir das hier nochmal besprochen haben, dass wir da nochmal ganz genau sagen, hey, Femizid ist was Strukturelles, ist ein strukturelles Problem und wir alle wurden schon mehr oder weniger mit diesem strukturellen Problem an sich auch schon konfrontiert. Wir alle sehen das immer mal wieder in unserem Leben und es ist einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen, sich da zu reflektieren, sich da zu hinterfragen, einfach damit es besser werden kann.
Und was ich so schön daran finde, ist, dass wir die Möglichkeit haben, an die nächste Generation nicht mehr diese Rollenvorbilder weiterzugeben. Wir müssen unseren Kindern kein rosa Kleid anziehen, nur weil sie Mädchen sind und ihnen Barbies schenken, weil sie Mädchen sind. Und wir müssen den Jungs auch nicht sagen, hier hast du deinen Bagger und es ist okay, wenn du dich klopfst, Indianer weinen nicht und hör auf zu heulen. Wir sind nicht verpflichtet dazu, diese Klischeebilder weiterzutragen und wir sind auch nicht verpflichtet dazu, unseren Söhnen beizubringen, dass Frauen wie Menschen mit weniger Recht auf Selbstbestimmung zu behandeln sind.
Ich denke mir gerade, das ist ja so crazy, ne, dass wir jetzt irgendwie sprechen von wegen rosa Kleidchen anziehen oder blaue Hose anziehen, weil es ja eigentlich so banal wirkt, aber natürlich in diesem gesamten Kontext dann ja trotzdem irgendwann in so ein Thema führen kann, über das wir heute gesprochen haben. Ich finde es gerade, ich habe nur gerade mir gedacht, wie wild, was für eine banale Sache das eigentlich ist, also dieser eine Aspekt. Und wie wichtig oder wie krass, wie heftig dieses Thema aber dann gleichzeitig ist, worüber wir heute gesprochen haben. Weißt du, was ich meine?
Irgendwie. Ja, gerade mein Kopf es ist, so. Ich finde es erschreckend, wie tief verankert die unterschiedlichen Zuschreibungen zu Geschlechtern sind. Und das geht bei der Kleidung los. Und ja, natürlich wird euer Sohn und eure Tochter nicht der Meinung sein, dass sie mehr oder weniger Rechte haben, nur weil ihr ihnen rosa oder blau anzieht. Aber ich finde, damit fängt es an. Weil es ist eine Zuschreibung von etwas so Lächerlichem wie eine Farbe zu einem Geschlecht.
Ja, also ich glaube, man kann es zusammenfassen mit, wir haben die Möglichkeit, es an die nächste Generation anders weiterzugeben und quasi einfach bewusst darauf zu achten, was wir weitergeben. Dass es vielleicht eben, wenn das Mädchen pink tragen möchte oder der Junge blau tragen möchte, darf er das gerne tun. Und man einfach darauf achtet, dass es nicht mehr ist als eine Farbe.
Und in diesem Sinne schließen wir die heutige Folge zum Thema Femizid, über die wir, glaube ich, noch hätten 3 Stunden sprechen können.
Ich glaube auch.
Oder auch noch länger. Und ich bin mir auch sicher, es wird nicht die letzte Folge dazu gewesen sein, denn ich habe sehr viele Dinge, die mich in der Gesellschaft nerven, die damit zusammenhängen. Aber es reicht. Und deswegen würde ich sagen wir, seid lieb zueinander und tschüss! Das war Blackbox, der Psychoing-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Projektleitung und Vermarktung, Schnitt und Sounddesign Milan Fay.
Hört man das? Mhm.